Bereichen, in denen wir arbeiten und wo wir halt die Studenten auch ausbilden. Das ist unsere Motivation gewesen für diesen Workshop heute zum Thema IPv6. Wir machen ein vom BMBF gefördertes Forschungsprogramm und das heißt kurz IDS-V6. IDS steht für Intrusion Detection System. Das heißt, ich betreibe ein IPv6-Netzwerk und ich möchte, dass da alles in Ordnung ist und möchte Angreifer, Eindringlinge erkennen, also Intrusion Detection machen. Dafür gibt es schon Systeme für IPv6-Netzwerke und wir wollen im Rahmen dieses Projektes, wo wir also auch Förderung bekommen und noch Mitarbeiter einstellen konnten, für IPv6-Netzwerke im Vorfeld schon, bevor alles halt da ist sozusagen, halt schon mal schauen, was müssen wir aufstellen, welche Bastionen brauchen wir, wie können wir die existierenden Systeme erweitern, dass sie auch für IPv6-Netze Sicherheit bieten. Deswegen heute, das ist ja der Fahrplan, das wir bieten diese Protokollübersicht, die mache ich, danach kommen IPv6 Hands-on, das heißt, wenn Sie wirklich halt, ich und mein Rechner, wir konfigurieren so ein IPv6-Netzwerk, die praktische Seite, das macht dann der Clemens, den sehe ich jetzt gerade nicht, ist, ach da oben, unser Systemadministrator, der halt allen mit Rat und Tat zur Hilfe steht und der Paul, der sitzt da oben rechts daneben, die machen den praktischen Teil nachher. Methoden und Techniken für den Test von IPv6-Netzwerk macht mein Kollege Professor Thomas Schäffler, der sitzt hier vorne in der ersten Reihe, der wird das nachher weiterführen. Das heißt, testen halt auf ja, richtige Konfigurationen, verhalten sich die Komponenten so, wie sie sollten. Das ist auch halt im Rahmen unseres Projektes ein wichtiger Aspekt. Dann ja, wird ein Vortrag geboten am Nachmittag, IPv6 Intrusion Detection. Da stehen der Martin Schütte, ein Diplomant von mir, ich und Thomas wieder drauf. Das ist eigentlich ein wichtiges Highlight, denn diesen Vortrag werden wir im Februar auf dem IPv6 World Congress in Paris auch vorstellen dürfen, sind da angenommen worden. Also es ist sozusagen ja wirklich so ein richtiges Pralinchen, was Sie hier halt mitbekommen können heute, schon auf dem Blitz 2011. Das heißt, auf einem Kongress, wo wirklich halt die ganze Welt hinguckt und auch viele Netzwerkbetreiber da sein werden, hat man das interessant gefunden, dass wir es da erzählen können, also im Bereich Angriffserkennung. Und für diejenigen, die halt wirklich Anwendungen schreiben müssen, was muss ich denn tun, wenn ich halt IPv6 fähige Anwendungen schreiben will, geben wir auch Hilfestellung. Ist Ihre Anwendung in Java geschrieben, ist das ganze Netzwerk sehr transparent, brauchen Sie sich gar nicht drum kümmern, wenn Sie Anwendungen schreiben, aber so ein C-Programmierer zum Beispiel muss sich das schon Gedanken machen, das heißt, dann, wenn Sie sich wirklich mit der Entwicklung von Anwendungen beschäftigen, speziell von C-Anwendungen, wäre dieser letzte Vortrag IPv6 Netzwerkprogrammierung interessant und den macht der Oliver Eggert, ebenfalls ein Student aus meiner Arbeitsgruppe. So, das ist der Überblick und das Ganze hat eine Historie. Das haben wir nicht einfach so letztes Jahr beschlossen, wir müssen alle jetzt IPv6 machen. Das macht die EU. Die EU beschließt 2008, IPv6, jetzt tun wir es. Bei uns ist das anders. Wir haben ja Interesse, verfolgen halt, was passiert hat in der Netzwerkwelt. Und die Standardisierungen gehen ja zurück in die 90er Jahre. Und ich habe sehr früh Kontakt gehabt zu dieser ganzen IPv6-Geschichte, habe dann auch früh angefangen, Vorlesungen immer auch damit zu erweitern, zu sagen, wir gucken mal in die Ecke, muss aber immer sagen, naja, wann es kommt, weiß ich nicht. Ja? Das ist sozusagen etwas, das war neu, interessant, aber jetzt ist es anders. Jetzt steht es vor der Tür, das ist politisch gewollt, dass wir es einführen. Und von daher lohnen sich auch die Aktivitäten, die wir halt regelmäßig unternommen haben hier in der Uni Potsdam, fing es 2002 an. Eine Lehrveranstaltung, Showcase hieß die, IPv6 Showcase, wo die Studenten mal praktisch schon mit dem System gearbeitet haben, denn die meisten Betriebssysteme waren damals schon IPv6-fähig. Also das hatten wir schon. Daraus entstanden ist ein Projekt, das auf der CeBIT präsentiert haben, und zwar ist mein Arbeitsgebiet Cluster Computing. Müssen Sie sich vorstellen, wir nehmen viele Rechner, schalten die zusammen und betreiben die als einen parallelen Rechner. Also eine parallele Anwendung, die verteilt auf vielen Rechnern läuft. Die Rechner kommunizieren miteinander, aber die kommunizieren eigentlich nur miteinander und nicht mit der Welt draußen. Das heißt, es ist eine Insel für sich. Und dieses Cluster wird von daher immer im lokalen Netz verwaltet, muss gar nicht nach außen kommunizieren. Da habe ich gemeint, wenn ich so eine Insel habe, dann ist das meine Spielwiese, die schalten wir um auf IPv6. Auf den Rechnern läuft Linux, das war IPv6 fähig, also war das ganz einfach. Und wir haben auf so einer Insel, so einem Cluster halt experimentiert und Anwendungen entwickelt, zum Beispiel diesen Load Balancer für Cluster. Und dann halt aber auch das Problem gehabt, die Anwendungen, die jetzt im Cluster laufen sollten, die waren nicht IPv6 fähig. So, jetzt habe ich da unten ein Netzwerk, das ist IPv6, aber meine Anwendungen sind nicht IPv6 fähig. Das heißt, wir mussten die Anwendung portieren. Zum Glück benutzen diese parallelen Anwendungen alle dieselbe Kommunikationsbibliothek. Etwas, was wir hier, dieses MPage 1, ist eine Implementierung. Das heißt, wir mussten dieses MPage, diese Kommunikationsbibliothek auf IPv6 bringen und dann konnten alle Anwendungen halt in diesem Cluster laufen, die wir hatten. Das haben wir gemacht, Erfahrung gesammelt, von daher schrittweise halt uns auf diesem Gebiet halt wirklich schlau gemacht und dann halt 2011 jetzt in das Gebiet Sicherheit eingestiegen mit dem Projekt, was ich schon erwähnt habe. Na, das war die Frage, die mich heute Morgen mein Sohn gestellt hat. Ich meinte, muss man was reden halt über IPv4, IPv6, dann meinte er, was ist mit IPv5? Auf die Frage bin ich mittlerweile vorbereitet. Die Standards habe ich mir nie angeschaut. Es gibt ein Version 5 Experimental Internet Stream Protocol, das nichts mit IPv6 zu tun hat, auch nichts mit IPv4. Der aktuellste RFC ist wohl aus dem Jahre 95, aber das geht weit zurück halt, ins Jahre 90 halt, die ersten RFCs. Also da gab es mal einen Versuch. Es gibt inzwischen also einen ganz anderen Ansatz, den mit der Nummer 6, und der wird weiter verfolgt. Ich habe mal 2009 mal gezählt, da waren es über 200 RFCs zu dem Thema. RFC bedeutet Request for Comment. Das sind einfach Papiere, in denen wird dieses Protokoll spezifiziert, festgeschrieben, also sozusagen, worauf man sich einigt, schreibt man in diesem RFC auf. Über 200. Die meisten oder sind wahrscheinlich aktuell, aber viele davon sind auch schon wieder obsoleted, das heißt veraltet, gelten nicht mehr. Das heißt, es ist ein Wust von Arbeit, was da passiert ist, und da den Überblick zu behalten, ist nicht mehr einfach. Warum eigentlich? Warum müssen wir uns eigentlich alle damit beschäftigen und warum sitzen wir jetzt in einem Raum? Und wir hatten im Mai Wind & Surf zu Gast, einen der Väter des Internets, der einen Vortrag an der Uni Potsdam hier gehalten hat, und der meinte, wir sind ja Linux-Open-Source-Bewegung, ganz wichtig, die Internetprotokolle, alles Open-Source. How could we make open standards? Zu dieser Zeit, it was the time of the Cold War. Ja, wir sind jetzt ja 30 Jahre zurück halt. Da meinte er, we did it and nobody noticed. Wir haben es einfach getan und es ist keinem aufgefallen. Also wir reden hier über Einrichtungen wie das Department of Defense, die das damals finanziert hat. Aber das hat keiner so wichtig genommen in dem Moment. Ja? Da haben Forscher was Esoterisches gemacht. Ja? Da hat keiner hingeguckt, welche Bedeutung das Ganze haben würde. Und er meinte auch, if you want to blame someone for the 32-Bit IPv4 Addresses, für die 32-Bit IPv4 Adressen, die jetzt ja so knapp geworden sind, blame me. I had to decide and we expected the network to be experimental. Ich musste mich für irgendeine Größe entscheiden, war Leiter des Projektes und meinte, naja, 32-Bit, das ist doch schon mal allerhand an Adressen, die ich damit halt abdecken kann. Unser Netzwerk hatte damals wahrscheinlich 2 Handvoll Maschinen. Das Ganze ist experimentell, also wären 32-Bit ausreichend. Gut, inzwischen wissen wir halt, 30 Jahre später, es wären knapp, die Adressen sind knapp, das hat nicht ausgereicht, aber damals war eine andere Situation. Keiner hat gewusst, welche Dynamik das Ganze haben würde. So, dieser IPv4-Adressraum ist ausgeschöpft, vergeben. Die Länder halt, in denen es knapp wurde, asiatische Länder, haben schon viel früher IPv6 eingeführt. Die EU, wie gesagt, ab 2008 jetzt beschlossen, auf diesen Zug auch halt aufzusteigen. Was wir damit machen wollen in Zukunft, also wo geht jetzt die Vision hin? Jede Zahnbürste bekommt eine IP-Adresse, jede Heizung, jeder Kühlschrank, ganz klar. Dann sind wir beim Internet of Things und mit den 128-Bit-Adressen, die IPv6 jetzt benutzt, kommen wir da auch ziemlich weit. Das Testnetz, das Sixbone, war das erste Netz, mit dem ich halt IPv6-Berührung bekam. Das wurde 1995 aufgesetzt und mein Mann besitzt ein T-Shirt, da kommen wir mal zurück von der Konferenz. Da waren alle Standorte aufgeführt, alle universitären Einrichtungen halt, die schon einen IPv6-Rechner am Internet hatten. Das ging ja im Prinzip nicht, das war ja nicht IPv6-fähig, aber die einzelnen Rechner haben IPv6-Pakete erzeugt, in ein IPv4-Paket eingepackt und dann ins Internet geschickt. Am Ende wurde es ausgepackt, das IPv6-Paket wieder rausgeholt, es wurde sozusagen durchs Internet getunnelt und wir hatten ein paar Rechner auf der Welt, die konnten schon IPv6-Pakete austauschen im sogenannten Six-Bone-Netzwerk. Ich war damals an der TU Braunschweig, mein Mann auch, und wir hatten damals insgesamt einen der ersten Rechner und das passte damals noch auf ein T-Shirt drauf, alle Standorte, die IPv6-fähig waren. Ja? So war das 1995. Inzwischen halt sind es ja deutlich mehr. Wir hatten halt am 8. Juni diesen IPv6 World Day, wo halt die großen Yahoo, Google, Facebook halt IPv6-fähig ebenfalls waren. Und es war alles gar nicht ganz so aufregend und so schlimm, wie alle befürchtet hatten, weil es ein Problem ist, natürlich beides gleichzeitig zu pflegen. Und der Gaschinski, Yahoos Chefnetzwerkarchitekt, meinte, das war eine ganze Menge Arbeit für 0,229% IPv6-Nutzer. Das ist natürlich auch was, wo man sehen muss, wir müssen jetzt halt sozusagen beides, IPv4, IPv6, wir Nutzer klicken nur auf Domainnamen. Also wenn ich meine Uni-Seite aufrufen will, sage ich www.cs.unipotsdam.de/bs, dann habe ich die. Ich weiß jetzt nicht, welche IP-Adresse ich brauche, um diese Seite zu kriegen, ganz klar. Das weiß ich, bei IPv4 brauche ich das nicht wissen, bei IPv6 brauche ich das nicht wissen, aber die Netzwerk Administratoren, die haben viel Arbeit. Ja? Diese Infrastrukturen jetzt umzustellen, beide aufzubauen, das war eine ganze Menge Arbeit. Aber sie sind da, die Nutzer. Das muss man sehen. Es passiert was Schritt für Schritt. Gut, wir haben jetzt nächster Schritt mal zum Eingeweihten. IPv6 Grundlagen, 128-Bit-Adressen. Das ist eine ganze Menge. Visuell verliere ich da den Überblick. Ich habe keine einzige hier reingepastet. Schauen wir uns mal, wie viel das sind. Die Zahl kann ich nicht aussprechen. Das ist riesig. Wenn wir uns überlegen, ja, das haben wir Doktoranden von mir halt rausgekramt. Pro Quadratmillimeter Erdoberfläche haben wir 665 Milliarden IP-Adressen dran. Ich kann ja, also nicht nur jedes Staubkorn, jedes Atom kann ich hier halt adressieren. Ich kann von hier bis zum Mars alles adressieren. Ich glaube, Adressknappheit können wir dann ad acta legen. Also, das scheint wirklich jetzt auszureichen. Ja, hier sehen wir mal einen. Und zwar schon in einer etwas menschenfreundlicheren Darstellung. Das heißt, statt 128 Bit schreibe ich das Ganze als 32 Hexadezimalzahlen. Also alles von 0 bis 15 gezählt nur. Von daher tauchen hier nur Ziffern auf 0 bis 9 und dann A, B, C, D, E, F. Die benutze ich. Immer 4 Hexadezimalzahlen, dann kommt der Doppelpunkt. Das sind immer noch 4, das sind immer noch 32 Hexadezimalzahlen, die da stehen. Ja? Die merken Sie sich mal. Das ist alles nicht so leicht. Ne? Das heißt, wir haben große Vorteile, größere Adresser, aber die Adressen sind unhandlich. Und, ja? Die müssen wir irgendwie gut managen, das ist die Hauptaufgabe eigentlich jetzt, da vernünftige Unterstützung zu finden. Führende Nullen können weggelassen werden, erste Beruhigung. Die Adresse, die ich hier oben hatte, ist schon kürzer geworden, ja? Das heißt, hier, es schrumpft ein. Dieser Block halt, führende Nullen, da habe ich 3 Stück von, konnte ich alle wegdampfen. Es ist nur noch eine Null. Hier vorne, die Null ist verschwunden. Führende Nullen zwischen diesen Antworten kann ich alle weglassen. Die werden dann automatisch beim Einlesen ergänzt von dem Programm. Gut. Genau eine Folge von Nullen kann durch eine Doppelpunkt-Doppelpunkt-Sequenz ersetzt werden. Wir haben hier ziemlich viele Nullen mittendrin. Das heißt, die dampfe ich weg durch diese 2 Zeichen. Gut, wieder verkürzt, wieder gespart. Auf diese Art und Weise kann ich sie schon kompakter bekommen. Gefallen tun sie mir eigentlich immer noch nicht. Adresstypen. Da hat sich auch was geändert. Es gibt sogenannte Unicast-Adressen. Uni heißt sektional ein Sender, ein Empfänger. Die hatten wir auch schon bei IPv4. Nichts Besonderes. Dann gibt es sogenannte Multicast-Adressen, ein Sender zu N-Empfängern. Ja? Das heißt, mehrere Rechner werden zu einer Multicast-Prozessorin gefasst und ich schicke an alle anderen. Und etwas, was wir vorher noch nicht hatten, sind sogenannte Anycast-Adressen. Das heißt, wir haben auch eine Gruppe von Rechnern, die haben alle dieselbe Anycast-Adresse. Ich schicke es los, aber nur einer bekommt die Nachricht. Das ist gemacht worden, jetzt als Intention genutzt worden, um zum Beispiel geografisch nahe Server zu erreichen. Das heißt, alle Server bieten Wikipedia dieselben Seiten an und wenn ich halt meinen Request, halt meine Nachricht losschicke, bekomme ich den Wikipedia-Server, der mir am nächsten ist und von daher am schnellsten antwortet. das kennt das IPv4-Netzwerk im Prinzip auch. Das ist nichts Revolutionäres. Aber hierfür wurde halt jetzt ein neuer Adresstyp vergeben. Ich glaube, ich hatte... Mal gucken. Ja, ich habe einen ähnlichen Vortrag von zwei Doktoranden halten lassen. Und die meinen, diese Videos wären gut, die müsste ich unbedingt zeigen. Doktoranden heutzutage, die lesen weniger RFCs, die gucken erstmal bei YouTube, was kann man denn alles zu dem Thema runterladen. Und dann schauen wir mal, das hat vorhin funktioniert. Zu diesen Adresstypen haben sie das gefunden.
Eine Unicast-Adresse wird einem einzelnen Interface zugeordnet. Sie wird für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen genutzt. Alle Stationen, die die gleiche Multicast-Adresse besitzen, bilden eine Multicast-Gruppe. Das versendete Datenpaket wird hierbei an alle Mitglieder der Gruppe verschickt. Sind mehrere Stationen, wie zum Beispiel DNS-Server, über dieselbe Anycast-Adresse erreichbar, wird das Datenpaket an die Station geschickt, die laut Routing-Protokoll am nächsten gelegen ist.
Das Beispiel war von daher sehr schön, weil das Beispiel DNS-Server natürlich sehr praktisch ist. Muss mal gucken, dass ich hier. DNS, Domain Name Service, macht da die Abbildung halt auf die Domainnamen, sowas wie www.csunipotsdam.de, auf die IP-Adresse. Ein ganz wichtiger Dienst im Internet. Und von daher, die schnell zu erreichen, macht Sinn. Davon muss es viele geben halt im Internet. Und wir nehmen uns halt dann den immer, der am nächsten, am schnellsten antwortet. Für die, die es vermissen, es stehen hier keine Broadcast-Adressen. Broadcast, der Rundruf an alle, das gab es bei IPv4, gibt es da. Gibt es erstmal nicht im Adressschema von IPv6, aber es gibt Multicast-Adressen. FF02, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 1 abgekürzt. Dann erreiche ich alle meine Rechner im lokalen Netz. Das ist sozusagen Ersatz dafür. Das heißt eigentlich, wer das braucht, das kriegt er auch. Ja, so ein Interface, wenn ich kommuniziere, braucht immer eine link-lokale Adresse, die halt in meinem Netzwerk erstmal eindeutig ist. Es werden diverse Multicast-Adressen vergeben, ansonsten funktioniert ein IPv6-Netzwerk nicht, das ist der Unterschied. Ich brauche aber auch eine globale Adresse, die eindeutig ist in der ganzen Welt, wenn ich erreichbar sein will. Ja, link-lokal heißt in meinem Netzwerk lokal halt, da bin ich eindeutig, aber es kann irgendwo auf der Welt doch noch jemand anders geben, vielleicht mit dieser Adresse, aber hier brauche ich eine global eindeutige. Site-Local-Unicast-Adressen sind inzwischen obsolet, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ist aber ein Hinweis, es wurden Dinge angedacht, die dann halt konzeptionell wieder halt fallen gelassen wurden. Das sind noch Beispiele. Wir haben hier Multicast-Adressen vorne an dem FF zu erkennen, kurzschrittweise. Ja, auch das haben wir nicht schon. In der Regel haben wir so einen Aufbau. Das heißt, eine Präfixadresse, die eindeutig geteilt für mein Netzwerk, das kennzeichnet, und halt dann die wirklich lokal eindeutige Komponente der Adresse. Diese Präfixadresse geben wir meistens an in der folgenden Schreibweisenotation. Das heißt, wir geben an, wie lang ist der Präfix? Und ja, wenn der 128 ist, heißt, der Präfix ist halt im Prinzip halt die gesamte Adresse, dann kann ich da nichts mehr variieren. Hier sind es nur 8 Stellen. Im Fall unserer Multicast-Adressen. Das heißt, die ersten 8 Bits stehen fest, eine Folge von lauter Einsen. Das liefert mir halt hier am Anfang das FF hexadezimal geschrieben. Das heißt, jede FF-Adresse vorne ist eine Multicast-Adresse. Die Link-Lokalen, da sind die ersten 10 vorgeschrieben. Und zwar in diesem Fall hier 7 Einsen, da muss eine 0 kommen, damit wir uns von dem Multicast unterscheiden und dann 1,0. Mit diesem Präfix kennzeichnen wir Adressen, die nur lokal im Netzwerk möglich sind. Das heißt, jeder, der damit länger arbeitet, weiß halt FF Multicast, FE, Link Local und kann das schnell einsortieren. Es ist üblich, /24-Netze zu vergeben, sagt man. Das heißt, Präfix 24 ist fest und dann kann ich immer noch 24 Stellen ja variieren, die ich lokal im Netzwerk frei vergeben kann. So, wenn wir das ganze Internet IPv4 denken, haben Sie 32-Bit-Adressen. Das Internet heutzutage hat mit der 32-Bit frei zur Verfügung. Sie bekommen aber, ohne hier zum Beispiel 64-Bit zur Verfügung allein. Das sind 32 Stellen mehr als das Internet hat. Das heißt, sie haben 2 hoch 32 mal mehr Adressen als das gesamte Internet jetzt. Ja, also die Adressräume, die sie bekommen, sind gewaltig.
So, neben Adressen müssen ja noch andere Features interessant sein. Also es wurde wirklich aufgeräumt im Protokoll. Hauptaufgabe vom Internetprotokoll ist sogenannte Wegwahl. Ich schicke das Paket los und anhand der Adresse muss es seinen Weg durchs Internet zum Zielrechner finden. Das heißt, hier habe ich einen Sender mal aufgemalt, einen Empfänger und dazwischen 2 Rechner, die es weitervermitteln. Und das IP arbeitet auf dieser Schicht. Von unten gezählt, wir zählen immer diese Netzwerkschichten von unten, die dritte. Das heißt, hier wird zum Beispiel das IP-Protokoll angesiedelt sein, das Paket wird losgeschickt, kommt beim IP wieder an, das IP merkt, ach, ich bin gar nicht der Empfänger, ich gebe es weiter zum nächsten Rechner, es weiß halt, ich bin nicht der Empfänger, aber hier über diesen Link muss ich es rausschicken und dann nach 1, 2, 3 Hops bin ich beim Empfänger, das Paket kommt an und dann geht es hoch zur Anwendung, zum Beispiel zum Webserver, den ich anfragen wollte. Das heißt, Hauptaufgabe, diese Wegwahlfindung, dafür muss sich das IP halt unterwegs halt schon mal was merken können. Das heißt, wir haben beim Sender und Empfänger auch Instanzen immer miteinander reden und das grundsätzliche Vorgehen von allen Kommunikationsprotokollen ist, diese Daten, die ich brauche, damit ich das Paket wirklich von Rechner zu Rechner schicken kann, zum Beispiel die IPv4, V6 Adresse, die muss ich dazu packen, das heißt, ich habe hier oben die Anwendung, die hat die Daten, das will ich eigentlich verschicken und jedes Protokoll und auch mein Protokoll von der Schicht 3 gibt halt Informationen dazu. Das heißt, bis die eigentlichen Daten auf dem Netzwerkinterface sind und verschickt werden, wachsen sie an. Durch diese Protokollinformationen, das heißt, das muss man Notizbuch nennen, ich muss Daten aufschreiben können und das Klarste ist natürlich diese IP-Adresse, die sich das IP hier reinschreiben muss, damit man von Hop zu Hop entscheiden kann, wo das Paket hin muss. Das heißt, dieser Header ist die wichtigste Information für dieses Protokoll. Also wir haben zum einen den Datenteil, aber vorne halt Kontrolldaten in diesem IP-Header. So, da sehen Sie halt das Herz. So ist der strukturiert. Man muss sich also darauf einigen, wie wird so ein IPv6-Header aussehen sollen. Und immer aufgeschrieben als Vielfacher von 32 Bit, von teilt euch 8, 4 Byte. Wo kommen wir denn her? Das ist er. Das ist der alte IPv4-Header und jetzt habe ich einen Strom bekommen. Das heißt, wir haben hier zum Vergleich den IPv6-Header liegen, auf der anderen Seite den IPv4. Ein paar Felder sind ähnlich, ein paar Felder sind verschieden. Man schreibt sich natürlich halt die IP-Adressen rein. Vom Absender, vom Empfänger. Das sind 32 Bit, ein Teil von IPv4 und natürlich 128 Bit, die brauchen wir Platz. Und allein die Adressen lassen halt den Header schon mal anwachsen. Was ganz Unverschiedenes aber jetzt ist, wir haben da drüben eine konstante Headerlänge, 40 Byte. Wir haben beim IPv4 aber das Konzept gehabt, es gibt so ein paar Felder, die müssen sein, wie zum Beispiel IP-Quell- und Empfangsadressen. Aber es gibt dann auch sogenannte IP-Options, wo man auch zusätzliche Felder, also Daten eintragen könnte, muss aber nicht. Das heißt, if any, das kann auch wegfallen. Und dann füllen wir das Paket aber immer, diesen Header immer auf Vielfache von 32 Bit auf. Das ist dieses Padding-Feld. Das heißt, man kann noch mehr dazugeben an Informationen, man muss aber nicht. Das heißt, wenn ich das Paket empfange, weiß ich nicht, wie lang ist denn der IP-Header. Da drüben weiß ich es immer bei IPv6. 40 Bytes, fertig. Bei IPv4 wusste ich das nicht. Deshalb hatte ich hier vorne ein Feld, das heißt H-Length, Header-Length. Das heißt, ich musste erstmal reingucken, vorne, was steht denn hier drin und wusste dann, wie lang der Header sein wird und danach fangen die Daten an. Das ist in der Verwaltung ein bisschen eigentlich unangenehm, weil Sie müssen ja das Paket, was daherkommt, im Rechner, im Speicher, irgendwo hin schreiben, das heißt, Sie brauchen Platz dafür. Da drüben weiß ich es. Das sind immer 40 Byte, die ich brauche. Hier weiß ich es nicht. Das heißt, ich kann da drüben halt immer halt schon 40 Byte große Häppchen vorreservieren und weiß, so ein IPv6-Header passt da immer prima rein.
hier musste ich mir überlegen, naja, sind das größte mögliche Paket und dann sind die meisten aber für dich viel kleiner, dann verschwende ich halt Restplatz. Ist an sich eigentlich vom Konzept her schöner so. Feste Buffergrößen, ich habe einen Pool von vorreservierten Buffer, die ich immer wieder nutzen kann. Also, weil es gibt ganz viele, die meinen, naja, also ich werde auf die Extension wieder gleich kommen, die machen doch auch so viel Mühe und Arbeit. Erstmal muss man sagen, es ist eine Vereinfachung, konstante Headergrößen, konstante Buffergrößen. Ansonsten, ja, es stand auf der Folie auch schon unten drunter,
es fehlen Felder, es ist schlanker geworden, hat also wirklich viel weggelassen, was man meinte, was eigentlich in den Standard-Header nicht auftaucht. Das heißt, man guckt halt, wie sehen die eigentlich von Fit-Pakete zusammen auf, welche Felder werden genutzt, welche sind eigentlich gar nicht so standardmäßig im Gebrauch und was man vollkommen ausgelagert hat, ist diese zweite Zeile. Und zwar heißt das Internet, ja, Internetzwerk, das heißt zwischen verschiedenen Netzwerktypen muss ich Pakete vom Sender zum Empfänger schleusen. Und die Netzwerke unten drunter haben nicht alle die gleichen Nachrichtengrößen. Klassisches Ethernet hat 1500 Byte. Das heißt, mein IP-Paket muss reinpassen in so einen 1500 Datenteil im Ethernet. Dazwischen kann es auch welche geben, die benutzen 128 Bytes vielleicht, ganz mini kleine alte Netze. Und das Internet muss mit allem klarkommen sozusagen. Das heißt, wenn die Pakete zu groß sind, die es verschicken will, für die Netzwerkschicht darunter, für das eigentliche Netzwerk, muss es in kleine Pakete aufteilen, fragmentieren und dann wieder zusammensetzen. Das heißt, diese ganze Zeile 2 sind nur Protokolldaten vom IPv4, um dieses Zerkleinern von Nachrichten, die zu groß sind, und wieder zusammensetzen zu ermöglichen. Wenn aber vom Sender zum Empfänger alles in Ordnung ist, ich muss gar nicht fragmentieren, da steht da auch nichts Spannendes drin. So, das heißt, wir gehen mal von dem positiven Fall aus. Wir sagen 1280 Bytes, und das sagt der IPv6 Standard, können die Netze heutzutage alle. Los damit, da brauche ich auch gar nicht fragmentieren. Und hier taucht nichts auf, was mit Fragmentierung zu tun hat. Und wenn das doch taucht, dann müssen wir uns einen Trick einfallen lassen.
Time to live ist ja das Feld, warum Ihre Pakete manchmal verschwinden. Und zwar von Hop zu Hop, in jedem Vermittlungsrechner wird dieses Feld 1 runtergezählt. Warum macht man das? Man will natürlich halt Datenmüllpakete vom Netz kriegen. Also in dem Moment, wo halt die Wegwahl nicht stimmt, irgendwo Routen konfiguriert sind, würde so ein Paket in dieser Route laufen, laufen und laufen. In diesem Time-to-Live-Feld, 255 meist gesetzt, haben Sie nur maximal 255 Hops, die Sie machen. Danach ist das Feld auf 0 und das Paket wird gelöscht. Und man weiß einfach, mit dieser Zahl erreichen Sie heutzutage jede Maschine im Internet. Das ist vollkommen ausreichend, diese Anzahl Hops. Das heißt, man versucht halt, falsch konfigurierte Netzwerke mit Schleifen halt dadurch zu entlasten, dass man sie einfach löscht. Gut. Das finden wir hier drüben auch wieder.
Das ist ein wichtiges Feld. Das ist das Hop-Limit. Ja? Das hier rechts, was da Hop-Limit genannt wird, ist unser altes Time-to-Live.
Ja, Versionsnummer. Fangen wir mal an mit den Fällen, die wir jetzt da sehen. Es ist erstmal, welche Internetversion sprechen wir jetzt eigentlich? Es ist ein V4 oder ein V6-Header. Hier würde also 6 drin stehen. Traffic Class. Das hat was zu tun mit Quality of Service, QoS nennen wir das. Das heißt, im Prinzip halt Steuern des Datenverkehrs im Internet. Ja? Welche Pakete müssen halt, welche übertragen, besonders schnell übertragen werden, bei welcher ist die Latenz nicht so wichtig. Also geht halt ins Quality of Service, genauso wie das Flow-Label fürs Quality of Service. Ganz viele Implementationen ignorieren das. Ja, machen da gar nicht viel mit heutzutage. Es ist aber auch schon im IPv4 vorgesehen gewesen, in diesem Feld, muss ich suchen, Service Type. Hierüber konnte man auch schon halt Quality of Service konfigurieren. Payload Length, das ist einfach Länge des Datenfeldes. Das heißt, das, was kommt eigentlich nach diesem Header an Daten an. Hop Limit hatten wir schon. Ja, und die Fragmentierung. Hatte ich erwähnt, ist eine Aufgabe vom Internet, muss IPv6 auch unterstützen. Es fängt erstmal damit an, dass IPv6 sagt, wir haben eine Maximum Transfer Unit, MTU kurz,
von 1280 Bytes oder größer. Das setzt man aber voraus. Also kleiner muss kein IPv6 ein Paket zerhacken, das muss man immer verkraften können. Und das heißt, das ist so, das kann ich schicken, größere müsste IPv6 aufteilen. Das passt auch sehr schön. Nutzdaten vom Ethernet sind 1500 Bytes. Das heißt, so diese 1280, die das IPv6 runtergibt, bekommen Sie immer ins Ethernet-Paket rein. Um rauszufinden, was ist denn eigentlich meine Maximum Transfer Unit, gibt es spezielle Pakete, sogenannte PathMTU Discovery Nachrichten, wo man rausfinden kann, halt, was ist denn halt die größte Größe, die ich benutzen kann zum Empfänger. Wenn ich aber doch fragmentieren muss, unterwegs, die Nachrichten, die meine Anwendung gibt, dann muss ich ja dem Empfänger Hinweise geben, wie er das Paket wieder zusammensetzt, also diese vielen Pakete wieder zu einem zusammensetzt. Das machen wir mit sogenannten Extension Headers. Das heißt, hier ist ein magisches Feld, zweite Zeile, und darüber steuern wir alles, was wir im IPv6-Header bisher nicht untergebracht haben. Wenn wir nochmal ganz kurz auf dieses Feld gehen, da haben wir Protokoll. Hier gibt es auch ein Feld, das gibt an, welches Protokoll die Nutzdaten, die ich schicke, dann empfangen und weiter behandeln soll. Das heißt, ich verweise darauf, da könnte zum Beispiel stehen, im Datenteil steht ein TCP-Paket, also die Codenummer fürs TCP. Oder im Datenteil steht ein UDP-Paket. Dann weiß man, an welche Protokollinstanz der Datenteil weitergereicht werden muss intern. Das heißt, Sie haben da einen Verweis, womit man mit dem Rest umgehen muss. Und genau das gleiche Konzept. Also machen wir jetzt auch. Aber wir verweisen nicht nur darauf, halt, dass danach ein TCP- oder UDP-Paket kommen kann, sondern wir sagen, da kann noch etwas kommen, das kümmert sich um Fragmentierung. Also dieses Konzept halt, einen Verweis zu machen auf die Daten, die nach dem Header folgen, gibt es schon bei IPv4, wird aber jetzt benutzt, um den Header zu verschlanken und alles, was ja so Sonderwünsche sind, die tun wir halt in ein Feld nach den Daten. Next Header Field, wir sagen halt in diesem Next Header Field, was kommt da als nächstes? Kommt da als nächstes schon ein Datenpaket, ein TCP-Paket, oder kommt hier zum Beispiel ein Feld, was nur die Fragmentierungsinformationen mit sich führt? Ja. Also an sich total tricky. Wir haben die Basisheader, 40 Bytes. Wenn wir noch mehr Protokolldaten brauchen, dann können wir sie hier einschreiben, ansonsten spielen wir sofort auf den Datenteil. So, und dann braucht man nur noch definieren, hier Nummern, sozusagen Kennzeichen, das sind Fragmentierungsfelder oder Routingfelder, und dann genau sagen, wie das, was hier steht, aufgebaut ist. Dann kann IP das lesen und weiterverarbeiten. Das heißt, wir haben bestimmt, ja, genau, ein Beispiel dafür, Aufbau vorne, den Basisheader, und wir sagen in diesem Feld, als nächstes kommen TCP-Daten, mehr braucht man nicht. Ist ein, also ein einfachster Paketaufbau. Hier hätten wir etwas, den Basisheader, in diesem Next-Feld steht danach, kommt ein Extension-Header namens Root, und in dem Root-Header, jeder Extension-Header besitzt selber wieder so ein Next-Feld, steht dann als nächstes, kommt ein TCP-Datenpaket. So können Sie also beliebig viel dazwischen hängen und jeder von diesen hat dann so ein Next-Feld, wo steht, was als nächstes kommt. So.
Hier haben wir Beispiele von halt vergebenen Nummern und den zugehörigen Extension-Headern, die möglich sind. Also hier und hervorgehoben. Also 44 zum Beispiel wäre die Nummer halt, wenn danach halt ein Fragmentierungsheader folgt. 51 und 50 sind die berühmten Extension-Headers fürs IPSec. Also SEC für Security. Und so habe ich halt irgendwie auch IPv6 kennengelernt. IPv6 macht das Internet sicher, weil dann haben wir IPv6 dabei. Mandatory, verpflichtend implementiert. So, Sie können aber IPsec auch mit IPv4 benutzen, auch gar kein Problem. Dann schicken Sie einfach, also das wäre mit der IPv6. Wenn wir dagegen IPv4 halten, haben wir vorne IPv4. Das ist Extension, das Konzept kennen wir ja nicht. Und dann kommt der Datenteil. Und dann wird aber hier stehen, in diesem Protokollfeld, als allererstes wird es hier eingesetzt. Und dann kommen diese vier Daten. Also, wir können es genauso heutzutage benutzen und die Mechanismen rauszufinden, haben wir das dabei oder nicht. Das ist hier heute schon.
Der Unterschied ist einfach verpflichtend. Mandatory im IPv6. Standard jetzt dabei. Das heißt, da schwärmen wir jetzt nicht so sehr rüber, sondern also wenn irgendjemand, es gibt immer dieses IPv6 macht alles sicher, nein, macht es nicht. Es ist nur verpflichtend vorgeschrieben, dass die Implementationen das unterstützen. Bei den Implementationen, glaube ich, auf mobilen Geräten ist es gar nicht immer sicher, dass sie es wirklich unterstützen, aber sie sollten es. Und IPv6 können wir jetzt auch schon benutzen, gar keine Frage. Sondern Sicherheit ist eher ein Thema, wo man schauen muss, wenn wir alles ändern, die gesamte Netzwerkinfrastruktur, machen wir auch neue Löcher auf. Also Sicherheit ist eigentlich ein ganz heikles Thema. Gut, die einzelnen Options, Option-Headers, will ich gar nicht durchgehen. Wir schauen mal auf den, weil der lustig ist. Der sogenannte Routing-Header. Und zwar kann man damit den Weg des IPv6-Pakets beeinflussen und kann reinschreiben, geh doch bitte mal bei dem Rechner mit folgenden IPv6-Adressen vorbei. Und auf dem Rückweg, komm bitte so zurück. Das hatte IPv4 auch mal, so eine Option zu sagen, bitte mal über diesen Weg und über diesen Weg bitte zu mir zurück. Und das haben am liebsten halt dann Angreifer benutzt, die in der Mitte sitzen wollten, die das Paket in einer gefälschten Absenderadresse losgeschickt haben, aber das Antwortpaket empfangen wollten. Deshalb haben sie in der Anfrage reingeschrieben, komm doch bitte mal über diesen Weg zurück und die IP-Adressen inklusive eingereicht angegeben. Dann sitze ich in der Mitte. Das hat man am Anfang gemacht, damit halt, wenn ich ein Admin bin, Systemadministrator, möchte ich gerne testen, vielleicht funktioniert genau diese Route. Dafür will ich das vielleicht reinschreiben, um spezielle Routen zu testen. Also Administratoren haben das für wichtig empfunden. Wenn man das Internet aufbaute vor 30 Jahren, war das vielleicht gut zu wissen, von da nach dort, das geht, aber das geht nicht mehr, also ist der Fehler bei euch. Ja, aber heutzutage sieht man einfach, das Internet hat nicht nur gute Jungs, sondern halt auch andere. Und deswegen ist so ein, ja, so eine Möglichkeit, jemandem solche Mächtigkeit zu geben, halt von vielen Jahren als Schwachstelle erkannt. Dass es in den 90er Jahren als Extension Header ins IPv6 reingeschrieben wurde, spricht jetzt nicht für die Community. Also das ist hochpeinlich eigentlich, ist erkannt, ist obsolet, darf nicht unterstützt werden. Also von daher ganz großes Kreuz drüber machen. Ja. Das ist sozusagen, wo halt auch Experten, die sich mit Netzwerken auskennen, mal ins Klo gegriffen haben. Das hätte man damals schon nicht machen dürfen, aber ist reingerutscht. Gut, Fragmentierungsheader ist einer von Extension-Headers, die sehr wichtig sind, die wir auch brauchen, ganz klar. Dann kommen halt diese Beispiele, die mit IP-Security zu tun haben. Das heißt, ein Ergänzungsheader, wo wir zum Beispiel überprüfen können, Datenintegrität, wenn man das haben möchte, aber auch Geheimhaltung, Verschlüsseln der Daten, der das mit ermöglicht. Also wo alles drin steht halt und wenn die Daten hinten drin verschlüsseln, damit man es wieder entschlüsseln kann. Gut. Ja, das ist eine
geliehene Darstellung auch beim Vortrag, nochmal schön anschaulich, das heißt das Konzept, das heißt wir können hier beliebig zwischenhängen, weil jeder von diesen Extension Headers wieder dieses Feld hat. Informatiker sind an dieser Stelle eigentlich entzückt. Das ist genial, finden wir halt. Ja? Wir schreiben es nicht fest vor, das sind nur 3 oder 4 Felder, sondern wir haben dieses Konzept des Zeigers und dem Zeiger weiß ich, wohin ich springen muss, was ich damit mache. Und das Schöne ist, wir müssen es jetzt nicht festlegen, halt. Also wir haben da, dieses Feld hat eine gewisse Größe, wir haben da viel Potenzial. Wenn wir jetzt irgendeinen Extension-Header vergessen haben, na dann nehmen wir die nächste freie Zahl und definieren, was wir mit dieser Zahl dann tun, was wir da hinten anfangen sollen. Das heißt, wir sind erweiterbar. Ohne, dass ich jetzt nochmal das ganze IPv6-Header-Feld verändern muss. Das machen wir jetzt einmal von IPv4 zu IPv6, aber richtig extrem, dass wir das ändern, ganz klar. Aber wenn wir jetzt irgendwas vergessen an Features haben, und wir haben bestimmt was vergessen, wenn wir sehen, wie die Anwendung sich entwickelt, dann packen wir einen neuen Extension-Header in die Spezifikation und alle müssen es unterstützen, implementieren und ja, wir können es bearbeiten. Also von der Informatikerseite wunderschön, gefällt uns sehr. Dann ist im Standard viel drin halt zur Anordnung. Welche Header müssen zuerst kommen, welche später? Das ist schon sehr diffizil, weil nicht alles möglich ist, nicht in jeder beliebigen Reihenfolge. Das kann zu Unsinn vollziehen. Und was man auch hier sieht, ich glaube, das ist eine Folie, die habe ich von Thomas geerbt. Man kann es aufblähen. Irgendwann will ich ja zu meinen eigentlichen Daten kommen, TCP oder UDP-Daten. Sie können natürlich jetzt da unbeschränkte Extension Header schicken, bis die Maschine das alles ausgepackt und angeguckt hat und zu den eigentlichen Daten kommt, ist vielleicht ziemlich viel Zeit vergangen. Und das ist auch irgendwie so ein Nachteil, wo man sagt, naja, klassisch IPv4 hatte ich meinen Header und dann kam ich an die Daten und konnte gucken, was in den Daten eigentlich drin, wenn ich Firewall zum Beispiel bin. Und wir prüfen halt, ist das ein Paket, das ich durchlasse oder nicht. Bis ich hier bei dem Paket bin, um das Paket zu prüfen, lasse ich es durch oder nicht, kann mir ein Angreifer ziemlich viel Arbeit bereitet haben. Ja? Also das muss man abwägen. Ja, haben wir alle aufgepasst? 180 Bit. Welcher Adresstyp ist neu? Das waren die Anycast-Adressen. Der Präfix von dem Multicast, alles aus dem FF. Wie groß ist der Overhead bei der Verwendung von IPv6 verglichen mit IPv4, wenn wir jetzt mal die Header uns anschauen nur? 20 Bytes ist der Basisheader IPv4, 40 halt IPv6. Also es werden zwar Felder weggelassen im IPv6, die wir jetzt auslagern, aber die IPv6-Adressen sind einfach mächtig. Ne? Das heißt, da haben wir Buffer, die wir vorbehalten müssen für diese IPv6-Header, die sind jetzt auf jeden Fall doppelt so groß. Welchen Designvorteil besitzt IPv6? Ja, das muss ich so sagen, erweiterbares Protokoll dank flexibler Extension-Header. Das finde ich erstmal brillant. Das finde ich erstmal gut. Ja, vorsichtig, was bedeutet IPv6 unterstützt Sicherheitsziele von Haus aus? Es sagt nur, IPv6 ist zwingend vorgeschrieben. Lassen Sie sich nicht also irgendwie weiß machen, es wäre jetzt ein super sicheres Protokoll. Welche Unterschiede sehen wir? Größerer Adressraum. Die Fragmentierung ist Ende zu Ende. Das ist auch eigentlich ein sehr schönes Feature. Bisher hat ein Paket ein Netzwerk verlassen, musste der Vermittlungsrechner sozusagen das alle Fragmente wieder zusammensetzen und dann neu ins Netzwerk schicken und fragmentieren. Das heißt, immer dann von einem Netzwerkübergang im nächsten. Das ist eigentlich zu viel Aufwand. Wenn man zum Beispiel irgendwann später doch wieder fragmentieren musste, dann habe ich es wieder zusammengesetzt, das Netz geschickt und der nächste hat es wieder verkleinern müssen. Das machen wir jetzt nicht. IPv6 sagt, wir fragmentieren am Anfang beim Sender und am Ende beim Empfänger setzen wir es erst wieder zusammen. Das heißt, nur einmal Fragmentierungsaufwand und einmal den Aufwand fürs Zusammensetzen. Das kann sparen, das kann effizienter sein. Ja, und wir sagen halt, dieses Netzwerk darunter, was wir benutzen, das muss 1080 Bytes verkraften können und alles, wenn es das nicht kann, dann, also das ist jedenfalls nicht Aufgabe vom IPv6, da kleinere Pakete zu erzeugen. Ja, das ist eine Sache, weil wir nun halt im Bereich Cluster Computing, wo ich arbeite, viel an Performance denken, wie schnell ist das eigentlich? Und natürlich, so von der Idee her, jetzt haben wir die festen IPv6-Header, futsch, futsch, futsch. Da weiß ich immer genau, wie groß die sind, das kann ich schnell hin und her kopieren vielleicht. Was kriege ich denn jetzt an Performance raus? Also lasse ich die Studenten messen. Und das ist eine Messung, die wir gemacht haben in einem unserer Cluster zwischen zwei Rechnern, direkt verbunden. Also Link direkt verbunden. Und wir geben die Bandbreiten an halt zwischen diesen beiden Maschinen. Das heißt, wir verschicken jetzt verschieden lange Nachrichten und schauen halt, wie viele Bytes pro Second bekommen wir denn rüber. Das sind so Kurven, die steigen dann immer so schön an. Das ist schon mal gut, das sieht gut aus. Das heißt, hier haben wir Durchsatz, die Bandbreite bis 12 Megabytes per Second, 12 mal 8. Das heißt, wir kommen ja an die 100 Mbit ran, so ein Fast Ethernet war das damals nur. Das ist so ein, ja, da haben wir doch am Donnerstag diskutiert. Ich glaube, diese Kurve ist 3 Jahre alt. Meine Doktoranden haben gesagt, Bettina, der Netzwerkstack hat sich nicht verändert. Das gilt, das sieht so immer noch so aus. Also, ich traue da jetzt mal drauf. Was wir hier sehen, ist auch nicht direkt IPv4-Kommunikation, sondern zwischen der Anwendung. Und die Anwendung war jetzt im Prinzip eine Anwendung halt, so eine parallele Anwendung halt, zwei Knoten dieser parallelen Anwendung haben kommuniziert. Und deswegen ist das die Kommunikation über dieses MPEG, über diese Kommunikationsbibliothek, die wir da benutzen. Das kostet nochmal ein bisschen Bandbreite, aber der eigentliche Verlauf der Kurve ist der, den wir halt im IPv4 oder IPv6 bekommen. Das heißt, wir steigen so langsam an hier, ganz klar. Irgendwann ist das Ganze gesättigt, aber seitdem ich diese Kurven vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe, und sie sahen bisher alle so aus, habe ich so diesen Begriff, die Kurven kuscheln. Und das muss ich auch sagen. Also da ist kein deutlicher Unterschied. Die Kurven sind sehr dicht beieinander. Simon?
Wie viele Extension Header wurden denn da verändert in der ganzen
Umwelt? Basisheader.
Das ist ja entscheidend, wenn ich da ganz viele Anzahlstellungen
habe. Dass es noch langsamer wird. Yeah. Wir wollten sehen, dass es schneller wird.
Ja, klar, aber die realistische Anwendung ist ja das eher.
Genau, das ist hier wirklich nur Basisheader. IPv6-Basisheader und danach das eigentliche Datenpaket, das ist ein TCP-Paket. Mehr haben wir nicht dazwischen gepackt. Also die besten Voraussetzungen für IPv6. Und was wir einfach damit auch so sagen müssen, so eine IPv4-Implementation ist ausgereift nach 30 Jahren. Ja? Also wir sagen wir auch immer, das sind ja ausgereifte Implementationen, die wir gegen halt den neuen Wurf hier vergleichen. Aber da müssen wir jetzt mal Cisco einschauen. Thomas, du hast eine Cisco-Maschine. Das ist für Router, was der IPv4 gegen IPv6 kann. Dann ist es.
Ist unterschiedlich. Also das kommt darauf an, gerade bei den großen Maschinen, also sowas wie ein 12.000er, die das quasi auch in Hardware umsetzen, ist es halt so, dass wirklich sozusagen das davon abhängt, dass dann die entsprechenden Hardware-Interfaces auch in IPv6 in Hardware routen können. Ja. Und das ist so. Nicht selbstverständlich, weil das sind wirklich irgendwelche custom designte ASICs, die da irgendwie drauf sind. Dann muss sozusagen auch der Speicher für die Routing-Tabellen und so weiter, also die Forwarding-Tabellen, die müssen jetzt auch darauf angepasst sein, dass da jetzt plötzlich 128 Bit lange Adressen auftauchen. Und da war es mittlerweile in der Vergangenheit so, dass die dann doch gehörig langsamer waren, also bis zum Faktor 10, wenn man dann eben IPv6-Pakete über diese Geräte.
Und das hat zu Cisco.
Die arbeiten dran. Das sozusagen, da ist immer die Frage, sozusagen, wir bauen das nur zum Produkt ein, wenn der Kunde danach fragt. Und der Kunde sagt, wir kaufen eure Geräte, wenn ihr das eingebaut habt. Und dann sozusagen haben wir so ein kleines Bootstrap-Problem oder so ein NRI-Problem, was da existiert. Ich glaube, mittlerweile ist das sozusagen aus den Kinderschuhen raus, aber das müsste man dann wirklich mal testen.
Also, was wir nur sagen können, ist, wir sehen jetzt,
ist in Software, also bei den großen Maschinen auf jeden Fall ist es in Software implementiert worden. Ja. Und das war eben, führte dazu, dass dann jedes Mal sozusagen der Prozessor der Maschine belastet wurde, um ein IPv6-Paket zu holen. Was nicht so ganz effizient ist.
Ich glaube, ich renne jetzt ein bisschen aus der Zeit, weil ich weiß, dass da alles noch für Folie hinten dran sitzt. Deshalb mache ich jetzt, glaube ich, mal zwei Hinweise noch, die mir wichtig sind, weil oft war es so, ich habe den Studenten auch gesagt, so, das war halt irgendwie IPv6-Standard, das ist das Neue. Vielleicht kann es auch schneller werden, das ist gut so. Und dann gab es halt bei den über 200 RFCs, die man lesen kann, immer noch RFCs, die habe ich weggeschoben und gar nicht hingeguckt. Aber über die Zeit wird man ja doch wachsamer und aufmerksamer und es hat was zu tun mit der Adressierung. Wir haben jetzt ja richtig große Adressräume, haben wir uns ja vorhin schon klar gemacht. Und Angreifer scannen halt Adressräume. Einfach durchprobieren halt, ne? Bis meine Maschine antwortet halt, die diese IP-Adresse hat. Die Adressräume, die wir bekommen jetzt, IPv6-Adresse, sind so riesig, da können wir eigentlich unsere Maschinen drin verstecken. Und wir haben hier mal so einen Vergleich. Bei angenommener Gleichverteilung von 10.000 Hosts Also 10.000 Hosts sind meine, so viele habe ich gar nicht in Wirklichkeit da drüben, aber hätte ich die halt in so einem schönen IPv6-64-Subnetz. Und der Angreifer kann 1 Million Anfragen pro Sekunde machen über so eine schnelle Leitung, da braucht er 2,8 Jahre im Schnitt, bis er meinen ersten Host gefunden hat. Da kann ich das richtig gut verstecken. Ja? Bloß, jetzt weiß ich nicht, wie mein Systemadministrator seine Netzwerkadressen wählt. Ob er die so schön gleich verteilt halt in diesen Adressraum reinschießt sozusagen, oder ob er nicht lieber Adressen nimmt, die er gut behalten kann. Ach Mensch, der Router, den habe ich doch die ...:.:.14 gegeben, ich weiß nicht was, ja? Ja, du findest die Host nicht mehr. Ja. Das heißt, einmal gibt es einen Ansatz, halt, es gibt halt irgendwie Tricks, wie mache ich denn irgendwie sinnvolle Adressen? Also manuell konfigurierte Host-IDs, statisch manuell reingetackert, die leicht zu erinnern sind. Die kann man ja mal durchprobieren als Angreifer. Ne? Das ist ja so Schwachstellen finden. Dann halt dieses Konzept, die MAC-Adresse zu verwenden. In dem lokal eindeutigen Teil ist auch sowas, wo man eine Hintertür, wo man reinkommen kann. Angriffe wären trivial, falls der Angreifer lokalen Zugriff hat. Also im lokalen Netzwerk kann ich ziemlich viel Unsinn machen. Und das liegt daran, wie diese Adressen, diese linklokalen Adressen halt aufgebaut sind. Wir haben halt vorne 64-Bit halt, linklokal wird gesagt, und dann noch 64-Bit eindeutiger Teil, den ich jetzt ja irgendwie bestimmen muss. Und ja, statisch heißt fest konfiguriert. Bei großen Netzwerken nicht so. DHCP haben vielleicht viele schon mal gehört. Natürlich gibt es DHCPv6, haben wir einen zentralen DHCP-Server, der kann auch Adressen von Diensten vielleicht wie DNS-Server bekannt machen, sehr nett, aber IPv6 hat auch Stateless Address Autoconfiguration. Das heißt, das ist so dieser verteilte Arbeiten, was man so in den 90er Jahren auch als überall hatte. Ich konfiguriere mich selber. Ich melde mich am Netz an, ich rechne und ich suche mir jetzt eine eindeutige Adresse. Und der Adressraum ist groß genug, wenn ich würfele, werde ich schon Glück haben. Ja, das ist so die Idee dahinter. Und das ist neu, dafür brauchen wir auch viele neue Nachrichten im ICMPv6. Darüber habe ich noch gar nicht geredet. Das ICMP ist im Prinzip Bestandteil vom Internetprotokoll, das Internet Control Message Protokoll. Wenn Sie schon mal das Kommando PIN benutzt haben, um eine Maschine anzutesten, ist sie erreichbar, verschicken Sie automatisch eine ICMP-Nachricht. Das heißt, hier in diesem Feldchen drin, das nächste, was da kommt, ist eine ICMP-Nachricht. Guckt ihr das an. Und was wir jetzt haben, ist ganz viele neue Typen von ICMP-Nachrichten halt, um zum Beispiel dieses Adress-Auto-Configuration halt zu realisieren in einem Netzwerk. Und ich glaube, wir kürzen das einfach mal ab, indem ich doch jetzt hier nochmal ganz schnell, meine Jungs hatten doch gesagt, ich soll unbedingt diese Videos zeigen. Ja, Adresstypen, ja.
In einem IPv6-Netz soll ein neuer Host integriert werden. Seine Adressen werden dabei automatisch konfiguriert. Dazu wird zunächst aus der Internetadresse seines Interfaces versuchsweise eine Link-Local-Adresse gebildet. Um sicher sein zu können, dass kein anderes Interface im Netz diese Adresse benutzt, wird eine ICMP-Nachricht des Typs Neighbor Solicitation an alle Interfaces mit der Solicited Node Multicast-Adresse gesendet. Da es in diesem Fall keine Antwort des Typs Neighbor Address gibt, kann der Host die Link-Local-Adresse benutzen und dabei mit keinem anderen Host im lokalen Netz kommunizieren. Um die Site-Local-Adresse und die globale Adresse bilden zu können, benötigt der Host die Prefix-Information vom Router. Er sendet deshalb eine ICMP-Nachricht des Typs Router Solicitation an den Router. Dieser antwortet mit einer ICMP-Nachricht vom Typ Router Address-Net. Mit den Prefix-Informationen können nun die Site-Local-Adresse und die globale Adresse gebildet werden. Jetzt kann der Host mit allen Hosts in der Site und global mit allen anderen Hosts kommunizieren.
Schubweg ist es. Das heißt, ganz wichtig, das sind alles ICMP-Nachrichten sogenannte, das heißt, da hat sich viel getan im ICMP-Kontext, was auf den ersten Blick für die meisten gar nicht halt so sichtbar war. Diese Address-Auto-Configuration sind ICMP-Nachrichten. Neighbor Discovery, Ersatz zum alten ART-Protokoll, ist ICMP-V6, also vieles, was da passiert. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo unsere Sicherheitsarbeit ansetzen, das heißt, Löcher in dem Kontext zu finden. Jetzt mache ich nochmal eine letzte Folie. Das finde ich ganz gut. Zusammenfassung, genau. Wir haben den größeren Adressraum. Das finde ich, Extension-Header-Konzept ist neu. Ende-zu-Ende-Fragmentierung ist neu. Es sind Fehler bei der Spezifikation halt passiert. Routing-Header war ein Beispiel. Aber auch der Trickverwendung der MAC-Adresse als Teil dieser IPv6-Adresse. Das heißt, die MAC-Adresse des Interfaces halt in diesen eindeutigen Teil hinten mit benutzen, fanden viele gar nicht gut. Man sagt immer, naja gut, bei der Spezifikation waren keine Datenschützer im Gremium. Datenschützer mögen das nicht, dass man, wenn man diese MAC-Adresse reintut, die eindeutig ist, und dann sich noch mobil irgendwie bewegt, immer wieder mit demselben MAC-Adresse hinten auftaucht und dann halt trackable. Man kann also verfolgen, wo ist dieser mobile IP-Nutzer überall unterwegs, wenn man diese MAC-Adresse, die das Gerät mit sich führt, halt in die IPv6-Adresse in die Welt rausschickt. Dann ja, taucht man überall auf und ist trackable. Das ist ausgebügelt. Ich glaube, Windows per Default benutzt für diesen Teil jetzt wirklich Zufallswert zum Beispiel.
Da hat man gelernt. Performance ähnlich. Kurven kuscheln. Es ist nicht sicherer als IPv6. Ganz im Gegenteil, wir müssen erstmal schauen, halt, wenn wir neue Sachen machen, was sind für neue Türen da. Diese IPv6-Adressen bleiben unhandlich. Wir wollen hoffen, dass halt alle, die mit Netzwerken zu tun haben, uns das schön uns Anwendern verstecken können. Das ist ein Problem, wenn wir jetzt wirklich umstellen. Also nicht nur die Router, bis zum Drucker, der mit ihren Geräten reden muss. Alles muss IPv6-fähig sein. Unsere Sys-Admins sind nicht alle darauf vorbereitet. Das ist zusätzliches Training. Ja. Wir haben Defizite bei IPv6-fähigen Netzwerkmanagement-Tools. Für IPv4 können sie alles, aber für IPv6, Snort ist zum Beispiel, halt heute Nachmittag zum Beispiel, werden wir es zeigen. Firewall-Konfiguration, Filtern, großes Problem. Wir haben jetzt ganz andere ICMP-Nachrichten. Normalerweise versucht man so viel wie möglich ICMP halt rauszufiltern und nicht durchzulassen. Das wird jetzt anders, muss man genau darüber nachdenken, nochmal, was lassen wir durch, was nicht. Ja. Weitere Angst werden wir haben. Es wird alles aufwendig werden, aber Vinton Cerf nochmal zum Schluss. Der ist Honorary Chairman vom IPv6-Forum. Take the Internet where no other network has been before. Das ist sozusagen die Aufgabe der interessanten Zeiten, die in den nächsten Jahren vor uns liegt. Das müssen wir alle sportlich sehen. Ich habe da vorher stehen gehabt, never change a running system. Ja, es sind so zwei Seelen in meiner Brust. Ich weiß, was funktioniert, aber wir wissen, wo es hingeht. Und man muss es einfach so als positive Herausforderung sehen. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, so ein bisschen halt Sie erhellt zu haben. Und ja, machen wir mal Werbung für die anschließenden praktischen Vorträge, die kommen. Vielen Dank. Applaus